ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Richtig gewaltig.
Willkommen zu einem Podcast unserer Sendereihe Exquisit. Ich bin Frank-Michael Bauer und diesmal kümmern wir uns um drei erfolglose Kleinkriminelle, die unermüdlich versucht haben, Millionäre zu werden. So klingt das musikalische Thema der Serie Die Olsenbande aus Dänemark, zu der am Ende 14 Filme gehörten. Das Lied hat sich der dänische Komponist Brent Fabricius Bjerre einfallen lassen. Der Pianist ist 95 Jahre alt geworden, 2020 von uns gegangen. Und er hat obendrein fast alle musikalischen Elemente für die Olsenbande-Streiche beigesteuert. Egon Olsen, der Chef des Gauner-Trios, war immer ungehalten, wenn ein perfekter Coup in die Hose gegangen ist. Da wusste der Däne mit Melone und Zigarrenstummel im Mund, dass nun wieder schwedische Gardinen auf ihn warten. Er schon wieder ins Gefängnis einziehen musste. Da kann man schon mal Dampf ablassen.
Was seid ihr für Schlappschwänze? Ein paar Vollidioten! Strohdumme Holzköpfe!
Der fluchende Egon Olsen. Die Worte hat ihm das DEFA-Studio für Synchronisation in den Mund gelegt. Ob er auch so deftig im dänischen Original war, das klären wir nachher, hier im Podcast. Jetzt stimmt uns erstmal ein echter Fan der Serie ein, Dirk Henze.
Die Olsenbande, das wohl sympathischste Ensemble der organisierten Kriminalität. Ihre Ziele? Groß.
Wir waren uns einig in dem Punkt, dass, wenn Egon wieder rauskommt, alles so wird wie früher, weil er einen Plan hat, dass wir Millionäre werden, so wie immer.
Der langfristige Ertrag? Eher klein.
Berge, wie hieß das doch gleich, was du auf Spanisch gesagt hast?
Guten Tag, Polizei. Wir müssen Sie bitten, uns zu folgen.
Nach solchen Sätzen freute man sich immer schon auf ein sich gleich öffnendes Gefängnistor. Aber Moment, erst noch Musik. Ja, so fröhlich kann Justizvollzugsanstalt klingen, kurz bevor man rauskommt.
Hier, nimm die Fähnchen. Hier kann ich jeden Moment kommen, beeilt euch.
Ja, immer mit der Ruhe.
Wie oft haben Benny und Kiel dort gewartet und Fähnchen geschwenkt? War ihnen Egon wirklich so wichtig?
Berge, wie kannst du sowas sagen? Ohne ihn sind wir erledigt.
Da ist was dran. Egon hatte einfach immer die richtigen Kontakte.
In den multinationalen Finanzkreisen.
Den Zugang dazu fand er regelmäßig im Gefängnis. Seine Zellennachbarn, alle mindestens Anwälte, wenn nicht sogar adlig. Und danach wusste Egon alles über die multinationalen Tagesgeschäfte der ganzen multinationalen Multiverbrecher.
Jeden Tag pünktlich um 14 Uhr verlässt Schweiner Hansen sein Büro.
Aber was macht er mit dem Wissen?
Ich habe einen Plan.
Aha. Und wie sieht der aus?
In erster Linie brauchen wir ein Boot, einen Bus und 100 Ballons. Das müssen wir uns beschaffen und zu dem Zweck brauchen wir einen Knochen und einen Hund.
Wer das alles besorgen kann, wird Millionär. Da können Hallansen, Bang Johansen oder...
Das dumme Schwein.
Danke, Benny. Den meine ich. Die alle können Egon unterschätzen, wie sie wollen.
Der Mann ist ein kompletter Idiot. Er hat schon mindestens 6-mal gesessen. Das Einzige, was er kann, ist Geldschränke knacken. Und jedes Mal landet er hinter Gittern.
Ja, darüber haben wir auch gelacht, aber nicht so gehässig. Wir haben Egon verstanden. Seinen Kampf um Anerkennung als geniale Führungskraft eines, sagen wir, stets bemühten Teams.
Stell dir vor, da schlagen sich diese Trottel die ganze Nacht um die Ohren und kommen mit 23 Kronen an.
Daraus hat er imaginäre Millionäre geformt. Und wenn der Traum platzte, ging Egon allein ins Gefängnis. Im Grunde hat diese Bande vor allem unser Herz gestohlen. Und das darf sie gern behalten.
Oh ja, Dirk, dafür bin ich auch. Die Olsenbande hat uns wunderbare, lustige Stunden bereitet. Das war schon mächtig gewaltig. Im Dänischen hat der schlaksige Benny etwas ganz anderes gesagt, was durchaus derb gewesen ist. Und nachher erfahren Sie, was er gesagt hat. 14 Mal hat die Olsenbande alles gegeben, um an das große Geld zu kommen. Denn ehrliche Arbeit war ihnen nicht einträglich genug, diesen drei Herren. Alle missglückten Versuche wurden in der DDR gezeigt, im Kino und im Fernsehen. Frank Eberlein, Journalist und Autor, mein MDR-Kollege aus Magdeburg, Sie kennen ihn sicher auch aus der ARD-Hitnacht, hat intensiv ermittelt im Fall der Olsenbande. 2 große Bücher sind dabei zustande gekommen. So viel hatte das Trio offenbar auf dem Kerbholz. Warum bist du eigentlich so Feuer und Flamme für die drei Männer, die immer Pech hatten? Wieso bist du in das Thema so tief eingetaucht?
Also, ich bin mit den Filmen erstmal aufgewachsen. Schon als kleines Kind, ich weiß nicht, wann das genau war, vielleicht 1973, 74, da muss ich also 4, 5 Jahre alt gewesen sein, als ich meinen ersten Film sah und war dann gleich begeistert. Und dann kamen ja die Filme immer Weihnachten im DDR-Fernsehen, also immer einer in jedem Jahr. Und zwischendurch im Sommer liefen sie dann im Kino und dann wurden die auch wiederholt. Und wenn man dann die Bilder gesehen hat im Schaukasten, hat man nicht gefragt, ach, den Film kenne ich doch, sondern ach, Olsenbande läuft, egal was für ein Film. Und dann ist man mit den Freunden aus der Schule einfach wieder ins Kino gegangen. Mhm. Und so entwickelte sich da eine Liebe, die mir aber damals noch gar nicht bewusst wurde. Die habe ich dann erst festgestellt, als die Olsenbande weg war. Das war so zur Wendezeit. Und die dann nach der Wende wieder im MDR-Fernsehen gezeigt wurde, habe ich gedacht, Mensch, ja, die gab es ja auch noch. Und da fing ich dann an, mich so richtig für die zu interessieren.
Du hast eine Menge erfahren über die Olsenbande, alles nachzulesen in den Büchern, zum Beispiel im Lexikon über die Olsenbande und natürlich auch in dem Buch Die Olsenbande, das große Buch für Fans, das man noch kaufen kann. Man bekommt es noch so secondhand, ne?
Genau.
Eine neue Auflage hat es ja dann nicht mehr gegeben. Noch eine hat es noch mal gegeben, ne? Eine erweiterte.
Erweiterte Neuausgabe, weil ja der 14. Film dann gedreht wurde nach 17 Jahren. Da musste das natürlich aktualisiert werden. Mhm. Aber eigentlich ist es nur ein Buch, dieses Fanbuch.
Ja. Wie hat es mit der Olsenbande in Dänemark angefangen? Wann etwa gab es da den ersten Film? Wer hat sich das ausgedacht?
Das kann ich dir sogar genau sagen. Am 11. Oktober 1968 hatte der erste Film, die Olsenbande, also Olsenbanden auf Dänisch, in Dänemark Premiere.
Das war mein 7. Geburtstag. Ich bin am 11. Oktober geboren und da bin ich 7 Jahre alt geworden.
Ja, der wurde also im Frühjahr, Sommer 1968 gedreht.
Und der Inhalt dieses Films?
Das war noch so ein bisschen anders. Das sagen viele Fans immer, wenn sie die ganze Reihe sehen, sagen sie, naja, die ersten beiden waren ja so komisch, die waren anders. Erst ab dem 3., dem Jütland-Film, war das dann die Olsenbande, wie man sie heute noch kennt und liebt. In dem ersten Film, der ja eigentlich nur vorgesehen war als einmalige Sache, hatte man versucht, also Erik Balling und Henning Baas, die beiden geistigen Väter, einfach so eine Parodie auf die Sexfilmwelle zu machen und ein bisschen auch so auf James Bond, so, das war ja damals in den 60ern so angesagt, einfach eine Parodie und so eine dänische Version. Und es lief ganz erfolgreich und da haben die gesagt, na ja, dann, wenn es erfolgreich lief, dann machen wir jetzt noch einen zweiten Film. Und so kam 1969 dann die Olsenbande in der Klemme. Und das war wieder ganz anders konstruiert. Da ging es dann um amerikanische Gangster, die nach Kopenhagen kommen. Und es war auch recht erfolgreich. Aber die Macher der Olsenbandenfilme haben selber immer gesagt, das war so die Frühphase. Und ab 1971, ab die Olsenbande fährt nach Jütland, hatten wir dann unsere Form, unseren Stil, unsere Ideen so gefunden, dass wir wussten, das ist jetzt so, wie wir es haben wollen.
Vieles wiederholt sich dann quasi wieder, dass Egon den unschlagbaren Plan hat. Und es ging natürlich am Ende immer schief. Das zog sich immer so wie ein roter Faden durch die weiteren Folgen, die ja, wie du gerade gesagt hast, auch gar nicht geplant gewesen sind, so eine Reihe.
Nee. Man hat immer nur, wenn der letzte Film erfolgreich gelaufen war, gesagt, na, da können wir jetzt noch einen drehen. Und bis zum 6., der voraussichtlich letzte Streich der Olsenbande, der hieß ja nur bei uns 1974, der voraussichtlich letzte Streich der Olsenbande. In Dänemark heißt er ja die letzten Beutezüge oder die letzten Taten der Olsenbande. Olsenbandens sieste Bedrifter. Und der dänische Titel sagt also, dass sie wirklich damals vorhatten, aufzuhören nach 6 Filmen. Aber ja, dann irgendwann hat einer gesagt, wir machen doch weiter.
Wie groß war der Erfolg auch gerade am Anfang der Filme in Dänemark? Hat das Publikum diese Filme angenommen?
Absolut. Es hat sie geliebt. Das sind somit die erfolgreichsten und meistgesehenen Filme in Dänemark.
Ja, und wenn man Olsenbande sagt, da wissen gleich alle Bescheid. Wahrscheinlich laufen die Filme ja auch regelmäßig bei denen im Fernsehen.
Jein. Mit dem Fernsehen, das fing erst viel, viel später an, ich glaube Ende der 90er Jahre. Das haben mir Dänen mal erzählt von Nordisk Film. Die haben gesagt, ihr in der DDR hattet es immer richtig gut. Wir haben dann manchmal DDR-Fernsehen geguckt, weil wir gesagt haben, das kann ja nicht wahr sein, die Olsenbande im Fernsehen. Bis, ich glaube Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er, wurde die Olsenbande in Dänemark nie im Fernsehen gezeigt. Sie lief nur im Kino. Und 1994 kam sie zum ersten Mal auf Kauf-Videokassetten, VHS-Kassetten raus. Davor, ein paar Jahre davor, so in Videotheken zum Ausleihen.
Ja, und dann war ja klar, wenn die auf VHS veröffentlicht werden, dann werden die auch nicht gleich im Fernsehen gezeigt. Da hätte man sich ja sonst das Kassettengeschäft kaputt gemacht. Interessant, auf jeden Fall. Und wann kam der erste Film in die DDR-Kinos?
Das war
oder war es zuerst im Fernsehen?
Nein, Es war immer erst im Kino, mit Ausnahme von drei Filmen, die gar nicht im Kino waren zu DDR-Zeiten. Aber der erste Film, also die Olsenbande, kam im Sommer 1970 in die DDR-Kinos zu den berühmten Sommerfilmtagen. Die hat es ja da immer gegeben. Ich glaube, im Juni fing das an und da wurden immer besondere Filme gezeigt und die Olsenbande war ganz groß angekündigt als quasi Sensation aus Dänemark zu den Sommerfilmtagen.
Ist es ja nun irgendwie ein Widerspruch, in einem sozialistischen Land eine kleinkriminelle Gruppe aus einem kapitalistischen Land zu zeigen. Wieso hat das funktioniert? Wieso wurde das zugelassen?
Naja, erstens war es ja nicht so ganz der böse Kapitalismus und der böse Westen. Es war ja Dänemark. Und zu Dänemark hatte man ja schon immer, auch vor, lange vor der Olsenbande, sehr gute kulturelle Beziehungen. Man wusste, von dort kommt viel gute Literatur. Martin Andersen, Nexö, Hans Christian Andersen, die Märchen. Die Dänen waren also so als gemäßigtes Westvolk, sage ich mal so, bekannt. Und die andere Seite war, man konnte ja zeigen, das ist nicht unsere Welt, so verrückt geht's dazu, und weil die sich ja selber so auf die Schippe nehmen, diese Sexwelle und all sowas, konnte man ja sagen, naja, das ist mal so ein Blick in so eine andere Welt, eigentlich harmlos, aber da ist jetzt nicht irgendwas dabei, was mit uns im Sozialismus in der DDR zu tun hätte.
Diejenigen, die für die deutsche Version, für die deutsche Fassung zuständig gewesen sind, denen haben wir ja auch eine ganze Menge zu verdanken, denn sie haben ja in unseren Sprachgebrauch sozusagen Worte gelegt, die so ein bisschen kulturelles Gut geworden sind, dass man sagen kann, na, das ist ja mächtig gewaltig zum Beispiel. War das im dänischen Original auch so? Hieß das mächtig gewaltig?
Im dänischen Original hat Benny gesagt, Skidegott, Skidegott Egon. Das heißt, wörtlich übersetzt, scheißgut. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Film wird ja nicht eins zu eins übersetzt, sondern erstmal wird eine Rohübersetzung, also eine wortwörtliche Übersetzung angefertigt. Und diese geht an einen Autor, das war in dem Fall ein DEFA-Autor, Wolfgang Wolzig. 1970 hat er das bekommen und muss daraus ja lippensynchrone, in der deutschen Sprache funktionierende Dialoge neu schreiben quasi, ohne den Inhalt natürlich zu verändern. Und er hat mir mal erzählt, er hat in der Rohübersetzung für Skidegott das Wort bombig gesehen. Und er sagte, das fand er aber nicht gut und es passte auch nicht auf die Lippenbewegungen von Benny. Und da hat er überlegt, was er da machen kann. Und da fiel ihm ein, er ist aus dem Havelland. Und im Havelland war immer alles mächtig, mächtig groß, mächtig toll. Und da hat er gesagt, mächtig gewaltig erfunden sozusagen. Und hat ihm das so in den Mund gelegt, dem Benny, dem Peter Domisch, der ihn ja synchronisiert hat. Und dann haben die anderen Autoren, die nach Wolfgang Wolzig kamen, das einfach fast immer beibehalten, mit einer Ausnahme. In einem Film sagt er nicht ein einziges Mal mächtig gewaltig.
Welcher Film war das?
Das ist der fünfte, die Olsenbande läuft Amok. Da hat Benny auch eine andere Synchronstimme, übrigens aus Leipzig, Kurt Kachlicki. Und da ist auch eine andere Dialogautorin gewesen und die hat wahrscheinlich gesagt, das ist eine andere Stimme, das passt nicht, versuchen wir mal was anderes. Und hat da einfach immer so andere Wörter gesagt, aber nicht ein einziges Mal dieses berühmte mächtig gewaltig.
Und im Übrigen hat ja Egon Olsen in den Filmen ganz schön geflucht. In deinem Olsenbande-Buch hast du die Flüche auch alle mal aufgeschrieben oder die Worte, die er benutzt hat. Er hat ja auch im Original wahrscheinlich ordentlich geflucht.
Ja, ja, immer.
Was seid ihr für Schlappschwänze, Fickwänze und Hohlköpfe? Ein paar Vollidioten, lausige Amateure, strohdumme Holzköpfe.
Also das wurde ja alles beibehalten. Natürlich musst du dann Entsprechungen finden, die in der deutschen Sprache funktionieren. Aber da waren die DEFA-Autoren wirklich sehr kreativ und haben da wirklich sich was getraut. Da sind ja heftige Sachen teilweise dabei. Nur eins ging zum Beispiel nicht durch. Er sagt im dänischen Original oft, also übersetzt jetzt, elende Sozialdemokraten. Das ging in der DDR nicht.
Oh, du elender Waschlappen, Windbeutel, Sozialdemokraten!
Stimmt denn das, dass die Olsenbande-Filme auch in Westdeutschland im Kino gezeigt worden sind, sogar noch vor der DDR?
Vor der DDR? Ja, 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 ja. In der Bundesrepublik und auch in Österreich lief das unter dem Titel Die Panzerknackerbande. Und das war ein Zusammenschnitt aus dem ersten und dem zweiten Film. Und daran sieht man schon, wie man in der westlichen Welt des deutschsprachigen Raums von vornherein an die Filme rangegangen ist. Ach, das ist irgend so ein Quatsch aus Dänemark, können wir mal zeigen. Das lief jetzt nicht in großen Kinos und wird lieblos synchronisiert. Nehmen wir zwei Filme, schnippeln da was raus, machen einen draus. Das hat nicht weiter irgendwie für Erinnerungen gesorgt oder ist nicht im Gedächtnis geblieben.
Die haben ja auch nicht alle Filme gezeigt, die haben ja nur ein paar genommen.
So, dann kam der Jütland-Film in die bundesdeutschen Kinos. Der hieß da Die Olsenbande in Jütland, also die wortwörtliche Übersetzung. Bei uns hieß er ja Die Olsenbande fährt nach Jütland. Wie erfolgreich das genau lief, das kann man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so in Erfahrung bringen. Wahrscheinlich nicht so erfolgreich, sonst hätten sie ja das ja weitergemacht. Und erst 1989 hat dann das ZDF, warum auch immer, in Auftrag gegeben, 5 Filme aus der damals 13-teiligen Reihe zu nehmen und neu zu synchronisieren. Das hat übrigens der Bruder von Ilja Richter von der ZDF-Disco gemacht, Michael Richter. Der hat die Dialoge geschrieben und hat dann auch Regie geführt. Aber das war so daneben, da wurde auch so viel verfälscht und haben sie auch Sachen rausgeschnitten, gerade die ruhigen Szenen, die wichtigen Szenen. Also alles, was an Olsenbande im Westen lief, mit Westsynchronisation, kann man im Prinzip in die Tonne kloppen. Deshalb wird ja heute noch, wenn die Olsenbande in der ARD, beim MDR, nicht nur beim NDR und beim Hessischen Rundfunk und beim WDR, überall wurde die ja im Laufe der Jahre immer mal wieder gezeigt, wenn auch nur früh um 6, aber immer natürlich in der wundervollen DEFA-Synchronisation.
Bevor man diese Filme so zusammengeschnitten hat und neu synchronisiert hat, die ersten, die in Österreich und in der BRD gelaufen sind, hatten die DEFA-Synchronisation oder war das auch eine eigene, die man in
War eine eigene
Synchronisation. Auch in der Bundesdamals schon eine eigene Synchronisation, ja. Bei uns sind ja...
Kjeld hieß da zum Beispiel Karlchen. Also die haben es nicht mal für nötig befunden, den Dänen den Respekt zu erweisen, dass man wenigstens die Namen beibehält. Man muss ja jetzt nicht auf Dänisch Kell sagen. Bei uns hieß er ja auch Kjeld, also so wie man ihn schreibt, wird ja im Dänischen ein bisschen anders ausgesprochen, aber die haben dann gleich Karlchen draus gemacht.
Auf jeden Fall ist die DEFA-Synchronisation unübertroffen und da hat man schon gute Leute auch eingesetzt und die man so kennt. Der Peter Domisch, das war der Pechvogel übrigens, wenn Sie an die Goldene Gans denken, ja?
Genau.
immer ich. Der hat den Benny gesprochen. So, und dann den Kjeld, durch wen wurde der gesprochen?
Das war Erhard Köster, auch ein wunderbarer Schauspieler vom Berliner Ensemble, der noch mit Helene Weigel zu tun hatte persönlich in ihren letzten Jahren und mir da auch viele hübsche Geschichten erzählt hat. Also auch ein wunderbarer Schauspieler. Und Egon war der Kabarettist von der Distel, Karl-Heinz Oppel. Also da hat man wirklich die Crème de la Crème, wie es so schön heißt, der DDR-Schauspieler genommen, um das wirklich hochwertig zu machen.
Und Yvonne, die Frau von Kjeld, die wurde ja unter anderem auch von Helga Hahnemann gesprochen.
Ja, Yvonne, das ist das Witzige, hatte im Laufe der 13 Filme, im 14. war sie ja nicht mehr mit dabei, da war sie ja schon längst nicht mehr auf Erden, in den alten 13 Filmen hatte sie insgesamt 5 verschiedene Stimmen. Und Helga Hahnemann hat Yvonne zum Beispiel 3-mal synchronisiert. Und ich weiß noch, als ich ins Kino damals ging und kannte ja schon einige Filme und plötzlich kam wieder ein neuer Film und die Hahnemann, also die Henne, war da zu hören, da war ich irritiert. Ich dachte, die kennst du doch aus dem Fernsehen, so diese Schnatterschnauze da im Kessel Buntes und so. Und das haben mir dann auch später viele andere Leute erzählt, dass die das eigentlich gestört hat, weil die Hahnemann zu bekannt war. Die Stimme war zu markant.
Auch durch Helgas Topmusik
zum Beispiel. Helgas Topmusik, ja. Also Rundfunk- und Fernsehsendungen, die war zu präsent und zu markant. Und das ist in dem Fall vielleicht ein bisschen störend. Obwohl, und das muss man unbedingt sagen, sie es ganz hervorragend gemacht hat. Und da fällt mir Karl-Heinz Oppel, die Egon-Stimme, ein. Karl-Heinz hat mir erzählt, als sie für den ersten Film, den sie machen sollte, geholt wurde, hatte sie unglaubliche Angst. Die hat gesagt, das kann ich nicht. Und sie hat sich dann den Film angeguckt und sagt so, oh, das schaffe ich nicht. Sie hatte unfassbare Zweifel. Und dann haben aber die Leute da im Studio, also der Synchronregisseur, haben so toll mit ihr gearbeitet und die anderen Kollegen, die Schauspieler, haben sie beruhigt und haben gesagt, Helga, das kannst du. Und dann hat man sie behutsam behandelt, hat sie langsam rangeführt und dann haben die gleich gesehen, die macht das hervorragend. Und dann sind noch 2 weitere Filme gekommen.
Die Filme sind im Kino gezeigt worden in der DDR und auch im Fernsehen sind sie ausgestrahlt worden. Da hat ja die dänische Filmfirma wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdient. Ne? Wenn das im Fernsehen und im Kino bei uns gezeigt wurde, mussten wir das sicherlich in Devisen bezahlen.
Mein Freund Ole Damgaard aus Dänemark, dem ich mein zweites Olsenband-Buch, das Lexikon, gewidmet habe, steht vorn drin für Ole. Dieser Mann hat damals in den 70er Jahren bei Nordisk Film in Kopenhagen, also in Valby, diesem Stadtteil, im Auslandsverkauf gearbeitet. Er ist derjenige, der die Olsenbanden-Filme ins Ausland verkauft hat. Das lief übrigens über einen Zwischenhändler in Westdeutschland. Und Ole erzählte mir, das war für die Dänen, also für Nordisk Film, eher so ein Spaß. Die haben da nie groß Geld gesehen. Die DDR hatte ja keine Devisen oder fast keine. Und die haben auch nichts erwartet. Die Dänen haben nur gedacht, das ist ja witzig, dass man in einem anderen Land, noch dazu in Deutschland, auch wenn es der Ostteil ist, aber es wird ja Deutsch gesprochen, dass das funktioniert. Unsere Olsenbande, die was typisch Dänisches ist, dass man die da zeigt. Und jedes Jahr kommen die und sagen, den neuen Film wollen wir auch. Und das ist ein Riesenerfolg bei uns geworden. Die haben sich eher amüsiert, als dass sie da irgendeine Westmark oder eine dänische Krone erwartet hätten.
Du hast ja die drei Hauptdarsteller ja persönlich kennengelernt, auch interviewen können. Hatten die mal Zweifel gehabt, so lange eine Reihe zu machen, weil man dann immer auf etwas festgelegt wird? Oder hatten die totale Freude daran gehabt, diese Rolle immer wieder zu spielen?
Die hatten totale Freude, immer. Sie haben immer erzählt, sie sind da durch diese Filmreihe, sind sie Freunde fürs Leben geworden. Wie Morten Grunwald, Benny, hatte er gespielt, immer gesagt hat. Man hat sich nicht gegenseitig ständig privat besucht und sich die Türen eingerannt, aber sie waren Freunde. Jeder hatte ja vor allem seine eigene Theaterarbeit. Morten Grunwald hatte sein eigenes Theater. Ovis Proge, der Egon-Darsteller, hat am Kopenhagener Volkstheater auf der Bühne gestanden. Und Paul Bungaard, der Kjeld, war Opernsänger, königlicher Opernsänger am Königlichen Theater. Und die haben ja Filme quasi nur nebenbei gemacht. Meist in den Theaterferien im Sommer kam dann immer das Angebot, so, wollt ihr wieder mit? Na klar, die hatten so viel Spaß. Die haben immer wieder erzählt, das war für sie wie ein Abtauchen oder wie so eine Zeitreise zurück in die eigene Kindheit. Man konnte spielen und da ist ja so viel Verspieltes drin, was sich alles Henning Baas, der die Drehbücher mit Erik Balling geschrieben hat, ausgedacht hat. Er war ja auch Szenenbildner und Special Effects Mann. Und diese ganzen Sachen, wenn man an das Lego-Mobil denkt, was da die Treppe hochklettert und eine Tür aufschließt und diese Explosionen, da hatten die natürlich, die drei Männer, diebische Freude daran. Und wer würde dazu sowas sagen, ach, das wollen wir jetzt nicht mehr machen? Die haben das bis zum Schluss durchgezogen, bis Erik Balling 1981 gesagt hat, so, immer wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.
Und das hat er dann gemacht.
Und das hat er dann erst mal gemacht, für 17 Jahre.
Und dann gab es nochmal den 14. Film.
Nach 17 Jahren, ja, 1998.
Hatten die da ein bisschen Respekt gehabt, nach so langer Zeit nochmal in die Rolle zu schlüpfen?
Es war ja so, Erik Balling hatte das 81 beendet mit diesem, wie sie mal gesagt haben, Doppeldecker, also dem 12. und dem 13. Film, die ja wie ein zusammenhängender Film sind, wo ja am Ende des ersten Films Benny sagt, aber erstmal machen wir eine Pause. Und dann kommt so eine Vorschau schon auf den 13. Film. Und dann war nach dem 13. erstmal Schluss. Und dann ging es Erik Balling nicht mehr so gut. Der hat dann 1984 noch seinen letzten Kinofilm gedreht. Kirsten Walter, der Yvonne-Darstellerin, ging es immer weniger gut. Und sie ist ja dann 1987 auch verstorben. Und spätestens 1987 war klar, es kann keine Olsenbanden-Filme mehr geben, denn Yvonne war immer die zentrale Figur beim Entwickeln der Geschichten, beim Schreiben der Drehbücher. Die Autoren Balling und Baas haben in Paris immer gesessen, 14 Tage, und haben immer zuerst gefragt, was macht Yvonne? In dem einen Film musste sie Börges Konfirmation vorbereiten, in dem nächsten war sie berufstätig, hat gearbeitet, dann hat sie Pläne gehabt, nach Mallorca zu reisen, hat schon Koffer gepackt, war immer was anderes. Und alles drehte sich sozusagen um Yvonne. Und aber immer wieder kamen Leute, die sagten, Mensch, mach doch mal einen neuen Film. Und derjenige, der sich das wirklich auch gewünscht hatte von den Schauspielern, war Paul, also Kjeld. Der hat immer gesagt, ich möchte gerne nochmal. Und ja, 1998 war es dann endlich soweit. Da war der Druck dann auch so groß, da gab es ja dann schon Theaterstücke und eben die Bücher, und in Dänemark sind noch Bücher erschienen. Das war also wieder ein Riesenthema und alle sagten, Mensch, so einen letzten Film, wollt ihr den nicht mal machen? Oh ja, und dann hat Henning Baas ein Drehbuch geschrieben. Erik Balling hat gleich bekannt gegeben, dass er nicht mehr als Regisseur zur Verfügung steht, weil er zu alt war und schon zu krank war. Und das hat dann sein langjähriger Regieassistent Tom Heliger übernommen.
Die drei sind auf jeden Fall, und Yvonne mit dazu, Nationalhelden geworden, kann man sagen, ja?
In Dänemark. Kann man so sagen, ja.
Ja, und haben sie auch mal einen königlichen Orden bekommen?
Paul Bunger war, wie nennen die das, Ritter des dänischen Ordens, ja, der dänischen Krone, irgend sowas, ne? Also Dannebrog-Ritter. Und seine Frau übrigens auch. Paul hat in seinen Memoiren geschrieben, dass eines Tages, das ist jetzt unvorstellbar, aber es war wirklich so, eines Tages in den frühen 70ern, die Königin kam ja, glaube ich, erst Margrethe 72 oder 73. Also in den frühen 70ern klingelte abends sein Telefon. Er hatte auf der Bühne des Königlichen Theaters gestanden und hat in der Oper gesungen. Und er geht ran und da war der König dran, der dänische König. Und sagte, ja, Bunger, hier ist der König. Ich war heute in Ihrer Vorstellung. Das war toll, aber irgendein Wort, ich weiß nicht mehr, welches war, das und das haben Sie falsch ausgesprochen. Und Paul konnte es gar nicht fassen, dass der König ihn abends zu Hause anruft. Aber so etwas ist wirklich nur in Dänemark möglich.
Ja, woanders ruft kein König. Also bei der Königin Elisabeth hätte sich das auch niemand vorgestellt. Bei Prinz Charles vielleicht noch eher, also König Charles, aber bei der Königin nicht. Nein, da war eine gewisse Distanz immer vorhanden. Aber in Dänemark nicht so, ne?
Nee, ach, überhaupt nicht. Also die Leute hatten so einen natürlichen Respekt vor dem Königshaus. Also es ist nicht so, wie wenn in Deutschland irgendwie Robbie Williams hier durch die Stadt läuft und der hat plötzlich eine Menschentraube um sich, die wollen alle Autogramme und Selfies machen. In Dänemark hat man, wenn die Königin zum Beispiel in der Fußgängerzone in Kopenhagen einkaufen ging, flanieren ging, hat man so einen diskreten Blick so, ja, auf sie geworfen, aber hat sie in Ruhe gelassen. Das sind die Dänen, die sind sehr respektvolle Menschen.
Der dritte Film aus der Olsenbande-Reihe, die sich ja entwickelte, in dem ein Film nach dem anderen kam, was ja ursprünglich gar nicht so gedacht war, war der Film Die Olsenbande fährt nach Jütland. Das ist bis heute, muss ich wirklich immer sagen, mein absoluter Lieblingsfilm.
Jetzt musst du mir aber erklären, warum.
Ja, die fahren auf der Schiene mit diesem offenen Wagen und sowas. Das hat mich als Kind immer so fasziniert, weil ich so ein Eisenbahn-Fan auch gewesen bin. Deswegen mag ich diesen Film eigentlich immer noch, wie sie da versuchen, einen Schatz zu heben. Da habe ich aber manchmal so gedacht, ach, guck an, im Grunde sind das ja Hinterlassenschaften der Deutschen gewesen, diese ganzen Bunkeranlagen der Wehrmacht. Und das hat die DDR ohne Probleme auf die Leinwand gebracht.
Na, nicht ganz ohne Probleme. Das klassische Beispiel ist ja immer, in der DEFA-Version wurde das Hitler-Foto, was dann am Ende ganz groß im Bild ist, wo Egon erstarrt und ihn so anguckt, war ja in dem Bunker da, wo schon jahrzehntelang niemand mehr drin gewesen, wo alles voller Spinnenweben und die brechen da ein und dann findet er den Gold und den Geldschatz und sieht plötzlich Hitler und erstarrt so und guckt und oh, was geht da so in ihm vor? Das kann nur Ovis Proge so spielen mit den Augen, aber das hat man sich dann doch nicht getraut oder fand es eben geschmacklos. Also NS und Unterhaltungsfilm, das passt einfach nicht zusammen, kann man ja in gewisser Weise auch irgendwie verstehen. Die Dänen sind da eher lockerer, die nehmen das nicht so, aber in der DDR war das streng geregelt und deshalb musste das Porträt rausgeschnitten werden.
Ist generell was aus Filmen auch mal gekürzt oder rausgenommen worden, weil es irgendwie zur Ideologie der DDR nicht passte?
Also wenn aus den Filmen richtig etwas rausgeschnitten wurde, waren das im Prinzip nur ganz kleine Stellen, Sequenzen, die nicht so wichtig sind. Also die Filme sind im Großen und Ganzen, entsprechend die in ihrer Laufzeit den Filmen, den dänischen Originalen. Was man aber in der DDR verändert hat, waren Dialoge. Und da fällt mir als Beispiel ein, Kjeld telefoniert mal im 9. Film mit einem Parkwächter. Und dann kommen die so ins Plaudern und dann, ja, ach so, ja, sagt er. Und es ist, sagt Kjeld, das ist eine Tragödie. Irgendwie der Sohn meiner Schwester oder wer weiß, also irgendeiner aus der Verwandtschaft, hat nur Alkohol und Marxismus im Kopf. Und das ging zum Beispiel auch nicht. Aus Marxismus wurden Weiber. Also er sagte dann auf Deutsch, hat nur Alkohol und Weiber im Kopf. Im dänischen Original Alkohol und Marxismus. Oder, auch das war heilig, Marxismus, Marx, darüber durfte sich nicht lustig gemacht werden, klar. Noch ein Beispiel, ebenfalls in diesem Film, im 9. Film, da geht es um den Butterberg. Und Egon erklärt eben, was mit der Butter passiert und er erwähnt Russland. Und sagt, ja, das soll irgendwie nach Russland verkauft werden. Aber es ging natürlich auch nicht.
Man muss dazu sagen, der Butterberg, das war damals die Überschussproduktion von Butter in der europäischen Gemeinschaft.
Genau.
Und dann war eben die Idee, das geben wir den armen Russen sozusagen.
Genau, ja. Genau. Ja. So, und so war es im dänischen Original. Aber das ging natürlich nicht, schon gar nicht das Wort Russland, wenn dann die Sowjetunion. Aber führte keinen Weg rein. Also hat man kurzerhand aus Russland die unterentwickelten Länder gemacht. Und da war man fein raus.
Ich fand ja Dynamit Harry immer überragend, muss ich sagen. Wie kaputt der immer so ein bisschen ist, so ein bisschen durchgedreht und eigentlich immer alles falsch gemacht hat.
Das ist ein Phänomen, da sagst du was, Dynamit Harry. In der Erinnerung, wie du eben sagtest, immer, Dynamit Harry immer. Und wenn man den Leuten sagt, der war genau zweimal dabei als Dynamit Harry, da sagen die, was? Der, so prägnant war diese Rolle.
Der strahlt über die ganze Serie.
Dass man das Gefühl hat, der muss doch in fast allen Filmen dabei gewesen sein. Nein, er war in 2 Filmen als Dynamit Harry, im 2. und im 5. Und im 5. war er dann sogar trocken geworden und das war dann noch komischer in der Phase, als er da gerade abstinent war. Dafür hat er dann auch den höchsten dänischen Filmpreis bekommen, die Bodil, so eine Art dänischer Oscar. Und dann war er, also der Darsteller Preben Kors, war noch ein drittes Mal, und zwar im Jütland-Film. Also zwischen diesen beiden Rollen des Dynamit Harry war er im 3. Film als Beterev, als Assistent des Schrotthändlers Mats Madsen.
Ja, der die Autos immer, die Eisenplatte auf die Autos hat knallen lassen, genau, um die platt zu machen.
Genau der war das. Ein ganz großartiger Schauspieler. Und umwerfend komisch, was der gespielt hat.
Ja, von den ganzen Schauspielern lebt wahrscheinlich nur noch Börge.
Börge, also Jes Holzö heißt er. Und noch eine Handvoll Nebendarsteller. Also die wirklich mal so kleine Rollen gespielt haben in den späteren Filmen. Und die dort natürlich damals recht jung noch gewesen waren. Aber die markanten Schauspieler, auch die großen Nebenrollendarsteller, die 8-9 Mal dabei waren, also immer in anderen Rollen. Und da hat man gesagt, ach, das Gesicht kenne ich. Erik Balling hatte da wirklich, der Regisseur, so seine Lieblingsleute, wo er wusste, die braucht er und die hat er gezielt eingesetzt. Die sind alle tot.
Ist in den Filmen viel improvisiert worden oder hat man sich sehr an das gehalten, was die Autoren aufgeschrieben haben?
Letzteres. Da wurde kein Komma geändert, hat Morten Grunwald immer erzählt. So wie die Filme von den Autoren, also sie waren ja in Paris im Frühjahr immer 14 Tage, haben das Drehbuch so entwickelt, erst auf gelbem Papier, das waren so, da war alles möglich, da konnte gesponnen werden und es musste gesponnen werden, damit man überhaupt zu diesen genialen Ideen kommt. Wenn man vorher die Schere im Kopf hat und sagt, das ist zu verrückt oder das geht nicht, dann braucht man sowas nicht zu machen. Also muss erstmal alles erlaubt sein. So, dann hat Erik Balling, der Regisseur, der ja auch Co-Drehbuchautor neben Henning Baas war, dieses vom gelben Papier genommen und hat das in ein Drehbuch verwandelt auf weißem Papier. Und daraus ist dann das Drehbuch entstanden und so wie es war, war es perfekt. Da wurde nichts geändert. Wie gesagt, nicht mal ein Komma. Und Paul Bunga, Kjeld, hat öfter mal versucht, das hat Erik Balling dann später immer erzählt, dann doch mal eine Idee einzubringen und sagen, das wäre doch besser, wenn wir das so machen, wenn ich jetzt so reagiere. Und da ist Balling ganz ruhig geblieben und hat ihn angeguckt und hat gesagt, ja, Paul, das ist eine sehr gute Idee, aber für einen anderen Film.
Damit war er raus aus dem Schneider sozusagen.
Genau.
Bei der Gelegenheit. Welcher Film von der Olsenbande-Reihe ist dein persönlicher Favorit und warum?
Auf die Frage habe ich gewartet. Das kann ich gar nicht sagen. Eigentlich alle. Wenn ich aber sage, weiß ich, es geht ja nicht darum, dass ich sage, jetzt der ist besser oder der ist schlechter. Die gehören alle zusammen und es ist eine wunderbare Geschichte, auch wie die sich entwickelt haben, die Figuren und die Geschichten und wie die Ideen immer ausgefeilter wurden. Da kann man ja keinen hinten anstellen. Wenn wir jetzt spontan einen Film einlegen, den ich jederzeit sehen wollte und könnte, dann wäre es der Jütland-Film, der 3.
Meine auch, ja.
Und weil es ja da eben auch um die kleine Eisenbahn da in den Bunkern geht, ich war ja damals auch so ein großer Fan als Kind, Eisenbahnfan, das hat mich deshalb so fasziniert. Und dann muss man in demselben Atemzug natürlich den 7. Film, die Olsenbande stellt die Weichen, nennen. Denn da gehen sie ja wirklich aufs große Gleisnetz rund um Kopenhagen und bringen da alles durcheinander. Das war natürlich umwerfend.
Das ist mein zweitliebster Film. Also da sind wir gleich. Ich hatte immer als Kind schon mit 3 Jahren eine Straßenbahn gehabt. Also alles, was mit Zug und Gleisen zu tun hatte, das hat sich so ein bisschen durch mein Hobbyleben, sag ich mal, gezogen. Und deswegen haben mich wahrscheinlich auch diese Filme ganz besonders fasziniert. Besitzt du diese große Blu-ray-Box, wo alles nochmal die Filme neu abgetastet in bester Qualität sind? Hast du die?
Meinst du die auf Dänisch oder die auf Deutsch?
Die auf Deutsch.
Ich habe sie alle. Ich habe jeden Olsenbanden-Film, und es sind ja 14 inzwischen, mit den Originaldarstellern. Ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube 10 oder fast 15 verschiedene Editionen. Ich habe die dänische Erstausgabe der VHS-Kassetten, die im Handel waren. Dann kam eine remasterte Ausgabe von den VHS-Kassetten noch. Dann kamen DVDs. Und dann kamen irgendwann die Blu-rays. Und dann gab es von den DVDs und den Blu-rays immer noch verschiedene Editionen, Einzelfilme, Boxen und diese Jubiläumsbox. Und dasselbe aber auch in Deutschland. Und jedes Mal habe ich alle gekauft, weil ich als Sammler allen Materials, was mit der Olsenbande zu tun hat, natürlich alles auch haben musste.
Was ist ein ganz besonderes Stück? Hast du vielleicht mal eine Kopie eines Drehbuchs bekommen?
Nein, nicht die Kopie. Ich habe Originaldrehbücher. Die hat mir zum Beispiel der Kameramann des 1. und des 10. Films, Jeppe M. Jeppesen, den habe ich mal besucht. Und er sagte, warte mal, Frank, ich habe im Keller noch was für dich. Und ich ging runter, ich saß in seinem Wohnzimmer und da kam er mit diesen beiden Drehbüchern zurück, sagte, die schenke ich dir. Ich sage, das geht doch nicht. Er hat es mir geschenkt.
Da ist dein Sammlerherz fast explodiert.
Ja, also das zum Beispiel. Oder der Komponist Bent Fabricius Bjerre, der die legendäre Filmmusik geschrieben hat. Nicht nur diese Titelmelodie, sondern alle kleinen Illustrationsmusiken und was es da alles so gab. Der hat mir mal per Post geschickt die Originalpartitur des 9. Films. Die Olsenbande schlägt wieder zu. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich wohnte in Berlin, Prenzlauer Berg. Und das war so ein großes Haus. Das Tor stand immer offen und die vielen Briefkästen da so an der Seite in der Durchfahrt. Und ich komme nach Hause und eine Nachbarin, die ganz unten wohnte, sagte, du, ich habe hier was für dich. Das steckte im Briefkasten und guckte oben raus, wäre fast rausgefallen. Ich dachte, ach, was ist das? Mach den Brief auf und da steckt die Originalpartitur drin. Und ich kriegte im Nachhinein fast noch einen Schock, weil ich dachte, das guckte raus. Wenn das weggekommen wäre, das hätte ja jeder im Vorbeigehen mitnehmen können. Er hat es ohne Einschreiben, dass es versichert wäre, geschickt. Einfach so. Es hat mich aber erreicht und ich habe sie.
Ja, du hast also besondere Dinge, die dich auf besondere Weise noch zusätzlich mit der Olsenbande sozusagen zusammenbringen und auf Ewigkeiten zusammenhalten wird. Also die Olsenbande wird immer in deinem Herzen einen ganz großen Platz haben. Und das geht ja sogar so weit, wenn ich hier mal gucke, an dem Schrank, hier hängt ein Anzug. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum du einen Anzug rausgehängt hast. Der ist auch aus einem Film.
Der ist auch aus einem der Olsenbanden-Filme, ich weiß nicht aus welchem. Es gab ja, muss man wissen, von allen Kleidungsstücken, selbst von Egons Melone, immer mehrere Exemplare. Schon deshalb, weil mal irgendwo Dreck dran kam. Oder weil der dann irgendwo hingefallen ist, also es gehörte zur Geschichte, und dann ist da irgendwas kaputt gegangen, da musste man ja wieder was anderes haben, ein Ersatzexemplar. Oder es ist ein Double eingesprungen in manchen Szenen und das Double hatte eine andere Figur, war dicker oder größer oder was, und da musste das ja auch passen. Also einen dieser Egon Olsen-Anzüge mit einem Hemd sogar hat mir Lotte Dandanell, die Kostümbildnerin der 14 Filme, mal geschenkt.
Ja, und den habe ich fotografiert, können Sie sich im Internet unter mdrsachsenradio.de mal angucken. Hast du den schon mal bei einer Gelegenheit getragen?
Nein, ganz eindeutiges Nein. Viele haben mich das schon gefragt und manche sagen, oh, zieh mal an. Oder kann ich mal anziehen? Ich sage, nein. Ich sage, da entweiht man den.
Viel zu kostbar.
Genau.
Ist das Stück, ja.
Der Letzte, der da drin steckte, bilde ich mir jedenfalls ein, war Egon Olsen.
Stimmt es eigentlich, dass du in einem Olsen-Bande-Film mitgespielt hast?
Ja, im 14., in dem letzten.
Hast du eine kleine Rolle bekommen?
Rolle ist vielleicht zu viel gesagt.
Du bist zu sehen.
Ich bin zu sehen, ja. Und ich musste nicht viel spielen. Ich bin da ein Koma-Patient, der einfach im Institut für theoretische Kriminalität, so heißt das, wie so eine typische Erfindung von Henning Baas, da ist so ein Zimmer und da liegt ein Koma-Patient und der bin ich. Und die Olsen-Bande kommt dann da in mein Zimmer und da wird da, naja, das gehört alles so zu dem Coup dazu. Ja, die Rolle habe ich bekommen, diesen kleinen Statistenauftritt, besser gesagt.
Aber ist trotzdem schön, ja.
Von Henning Baas. Er hatte mich ja eingeladen zu den Dreharbeiten. Sagte, Frank, wenn wir dann beginnen im April 98, musst du dann immer kommen und gucken und so. Und so. Ja, und da war ich oft da, habe ich immer meine Sendung in Magdeburg gemacht, 2 Tage. Und dann bin ich gleich wieder nach Kopenhagen für 3 Tage gefahren. So ging das immer hin und her, war viel unterwegs. Und an einem Tag, gleich in den ersten Drehtagen, habe ich Henning Baas gefragt, ob das irgendwie möglich wäre. Vielleicht, da gibt es so eine Szene in einer Talkshow. Egon Olsen wird ja dann geholt aus der psychiatrischen in eine Talkshow, wo es darum geht, wie man mit alten Menschen umgeht. Dass die vergessen sind, abgeschoben werden, also schrecklich leben. Also da war auch viel Wahrheit drin. Und ich sage, könnte ich mich da vielleicht auch mit in das Fernsehpublikum mischen, da auf so einem Stuhl sitzen? Und da sagte Henning Baas, ich denke mal drüber nach. Und am nächsten Tag kam er aus seinem Büro, ich stand gerade auf dem Hof des Studios und er sagte, du Frank, du hast es mich doch gefragt. Ich habe mal drüber nachgedacht. In der Talkshow ist es keine gute Idee. Da gibt es so viele Einstellungen und dann weiß man nicht, was im fertigen Film übrig bleibt, ob man dich da überhaupt sieht. Ich habe was viel Besseres, wo man dich garantiert sehen
wird. Das wollte er dann also auch, dass man dich wirklich sieht, dass es nicht rausgeschnitten wird.
Ja, ja, genau. Ich hatte auch gefragt, ich sage, und wenn ich nur mal meinen kleinen Finger in die Kamera halte. Aber Hauptsache, ich bin irgendwie verewigt. So. Und hat er gelacht. Nee, sagte ich, was viel Besseres. Hier, und da brachte er das Drehbuch, schlug das auf und sagte, hier in der Szene brauchen wir einen Koma-Patienten, der einfach nur im Bett liegt und der dann von Benny so zugedeckt wird.
Bist du ein bisschen stolz drauf, nicht?
Ach, stolz, vielleicht nicht, nicht stolz. Es ist eine unglaublich tolle Erinnerung und eine schöne Wertschätzung, ein schönes Dankeschön von diesen großen Leuten. Die haben gesagt, na, du hast so viel für uns gemacht, die Bücher geschrieben. Du bist sozusagen der deutsche Botschafter der Olsen-Bande. Und wir haben dir so viel zu verdanken. Und das ist unser Dank. Naja, da freut man sich natürlich.
Enge Bande zur Olsen-Bande.
Genau.
Mit Frank Eberlein. Wie guckst du dir Filme an? Schaust du dir die im dänischen Original an, wenn du einen rausgreifst, oder schaust du dir ihn mit der DDR-deutschen Synchronisation an?
Ich gucke tatsächlich fast nur, wenn ich mal wieder Olsenbande sehe. Es ist ja nicht so, dass ich nun seit 20, 30 Jahren jeden Tag Olsenbandenfilme gucke. So ist es ja nicht, ne? Aber wenn ich mal Olsenbande gucke, auf Deutsch, weil dann auch meine Familie mitguckt und die Kinder, die waren schon, als Kleinkinder waren die fasziniert von der Olsenbande, auch ganz große Fans geworden. Und ich habe ab und zu mal in die dänischen Filme reingeguckt. Aber ich habe mich, wie gesagt, von Kindheit an so an die deutschen Stimmen gewöhnt und an die wunderbaren Dialoge, die oft noch mal dem Affen Zucker geben und die Pointe noch mal verstärken, was im dänischen Original gar nicht so lustig ist, dass ich sage, naja, ich muss immer wieder die deutschen Versionen gucken.
Und warum ist die Olsen-Bande so beliebt gewesen in der DDR?
Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Warum ist etwas beliebt? Nicht, weil man den Leuten sagt, ihr müsst das gucken, weil das gut ist, sondern weil die Leute selber finden, dass es gut ist. Es sind richtig gute Filme, die in jeglicher Hinsicht gut gemacht sind. Wie gesagt, bis hin zur Synchronisation der DEFA. Und die haben einfach in ihrer Zeit, denke ich, einen Nerv getroffen, wo dieses Sujet, worum es geht, also so 3 eher arme Leute am Rande der Gesellschaft, die nichts hatten und auch mal vom großen Glück geträumt haben, mal nach Mallorca wollten. Das konnten wir nicht, aber so irgendwie mal ein bisschen zu Geld kommen, sich mal was leisten. das kannten wir doch im Osten nur allzu gut. Und wie die das gemacht haben, auf so witzige, originelle Weise, ich sehe keinen Grund, weshalb die nicht hätten erfolgreich geworden sein sollen damals bei uns.
Und am Ende wird Egon weggeschlossen, er geht in das Gefängnis rein und dann fängt der nächste Film wieder damit an, wie er von den anderen abgeholt wird.
Fast immer.
Fast immer. Ja. Einmal steht er ganz alleine, da ist keiner da.
Das, also wenn er rauskommt, ist immer variiert. Ist er mal allein, mal ist das. Aber auch wenn er reingeht. Und im sechsten Film zum Beispiel, der letzte eigentlich sein sollte, damals 1974, da haben sie ja zum ersten Mal die Millionen. Und die letzte Einstellung ist am Flughafen in Kopenhagen, wo man sieht, ach, der Flug geht nach Mallorca. Und da haben sie auch ganz andere Sachen an, in ihrem Stil, aber meist so die gegenteiligen Farben. Also Egon zum Beispiel so einen hellen, weißen Anzug mit Streifen. Und haben sie die drei Geldkoffer in der Hand. Und dann düsen sie weg. Und dann der Anschlussfilm, wo man sagte, ach, der war eigentlich gar nicht geplant, aber machen wir jetzt doch. Der beginnt dann natürlich entsprechend auf Mallorca. Und dann werden ihnen die Millionen vom dummen Schwein wieder abgenommen.
Gibt es in Dänemark Touren, die an die Drehorte führen, die man sich angucken kann, wo die Olsenbande gedreht wurde?
Das hat's mal tatsächlich gegeben. Meist so die Fanclubs, der deutsche Fanclub und auch der dänische Fanclub. Aber das ist nicht permanent. Das machen die meist so zu besonderen Anlässen, wenn ein Filmjubiläum ist oder wenn sich eine Reisegruppe, aus Deutschland sind ja schon oft Busse gefahren, ganze Busse voll, die bezahlen dann so und so viel Geld, die Leute. Und dann gibt es da so eine richtig so eine mehrtägige Rundfahrt zu den Drehorten der Olsenbandenfilme. Das gibt's ja.
Wenn Egon Olsen Zigarre geraucht hat, hat er die echt geraucht oder war das nur improvisiert?
Na, Uwe Sproul hat ja immer erzählt, dass er militanter Nichtraucher sozusagen ist. Also er hat nie in seinem Leben geraucht und fand das ganz furchtbar, weil er in dem ersten Film oder in den ersten Filmen richtig qualmen musste und ihm ist schlecht und schwummerig geworden und da hat der Regisseur dann erlaubt, dann so einen kalten Stummel zu nehmen. Aber es ist nicht immer so. Es gibt dann auch in den späteren Filmen immer mal eine Szene, wo er wirklich pafft. Aber das ist dann wahrscheinlich nur so eine ganz kurze Einstellung gewesen. Das konnte er dann, glaube ich, ganz gut wegstecken. Aber ich habe ja bei den Dreharbeiten zum 14. Film habe ich immer gesehen, wie die das machen mit der Zigarre. Viele Leute haben ja gedacht, das ist ein Holzstummel. Weil er ist ja auch legendär geworden, wie er das so verschluckt. Ne? Und plötzlich geht der Mund wieder auf und der Zigarrenstummel kommt dann wieder raus und sitzt dann wieder zwischen den Lippen. Nee, das war immer eine echte Zigarre. Da ist der Kameraassistent ist immer gekommen. Der hatte so ein ganzes Etui voller Zigarren und hat dann immer eine, weil die ja nicht ewig gehalten haben, wenn er die wirklich im Mund hatte, hat dann immer von einer so, was weiß ich, so 5-6 Zentimeter abgeschnitten, hat die angebrannt, damit das Ende grau wird und nicht braun, ne? Muss ja aussehen, als wenn er wirklich geraucht hätte, und hat es dann wieder ausgedrückt. Und so hat er Uwe Sproul diese Stummel in die Hand gegeben und der hat sie dann für die Szene so genommen und dann hat er die zur Seite gelegt und ich habe mir natürlich damals so ein paar auch dann gleich gesichert, wo ich wusste, die schmeißen die eh weg und die habe ich jetzt hier schön verwahrt in solchen kleinen Schachteln.
Wie beliebt die Olsenbande gewesen ist, das hat man auch an einer Stelle im DDR-Fernsehen gemerkt, und zwar Ende 1982 bei der Nacht der Prominenten, moderiert von Heinz-Florian Oertel. Da tauchten sie auf einmal lebensgroß in echt auf. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ist mein größter Plan. Mensch, Egon, ist das wieder gewaltig. Aber Egon, es darf nicht zu lange dauern. Yvonne erwartet mich zu Hause und ich muss noch Kuchen kaufen.
Meine Damen und Herren, zum ersten Mal stehen sich gegenüber die drei Männer der Olsenbande und ihre DDR-Double, die DDR-Synchronsprecher. Wir begrüßen aus Dänemark Egon, alles Uwe Sproul und den Doppelsprecher Karl-Heinz Oppel von der Distel Berlin. Benny und Morten Grünwald und den Synchronsprecher aus der DDR, der leider verletzt und erkrankt ist mit einem komplizierten Beinbruch, aber herzlich heute begrüßt bei uns am Manegenrand vom Deutschen Theater Peter Domisch. Und natürlich mit von der Olsenbandenpartie Kjeld, alias Paul Bunsgau, und der Synchronsprecher vom Berliner Ensemble, vom Brecht-Theater, Erhard Köster.
Soweit ein Ausschnitt aus der Nacht der Prominenten 1982. Damals war die Olsenbande also in der Manege und das Publikum, das hat sie ordentlich gefeiert. Eine schöne Erinnerung. Und Egon Olsen war ja mal im DDR-Fernsehen auch allein zu Gast. Wie ist es dazu gekommen? Was hat er da gemacht?
Man hatte vor, eine Sommerfilmreihe mit den Olsenbandenfilmen, die bis dato da waren, zu senden. Das war ja immer mittwochs, 19 Uhr begann es immer, im zweiten DDR-Fernsehprogramm. Und die Olsenbande lief im Juli und August, also über die Sommerferien 1982. Das waren 9 Filme damals insgesamt. Und jeder Film wurde von Ovis Proel tatsächlich anmoderiert auf Deutsch. Aber diese Anmoderationen wurden schon 2 Jahre zuvor aufgezeichnet in Adlershof, als Ovis Proel mit dem Ensemble des Kopenhagener Volkstheaters am Berliner Ensemble in Ostberlin gastierte. Stand er da auf der Bühne. Da hatte man schon die Idee, hat ihn dann nach Adlershof gefahren, er hat das eingesprochen, aber erst 1982, ich weiß nicht warum, so spät, wahrscheinlich musste man erst die Rechte nochmal klären, ist es dann gesendet worden.
Guten Abend, liebes Publikum. Ich beglückwünsche Sie, dass Sie sich in das zweite Programm des DDR-Fernsehens eingeschaltet haben. Sie werden gleich eine tolle Geschichte erleben. Ich verrate nicht mehr. Nur noch so viel, die Olsenbande kommt zu Ihnen ins Wohnzimmer. Paul Bungo alias Kjell, Morten Grunwald alias Benny lassen herzlich grüßen und ich, Ovis Proel alias Egon Olsen, wünsche Ihnen einen recht schönen Abend.
Wie nahbar sind denn die Hauptdarsteller gewesen? Konnte man sich mit ihnen verabreden?
Also da kann ich dir eins sagen, Frank, da weißt du alles, wie das lief in Dänemark. Ovis Proel, der Darsteller des berühmten Egon Olsen, war ja eben nicht nur Egon Olsen, sondern einer der besten, meistgebuchten, erfolgreichsten Film- und Theaterschauspieler in Dänemark. Ein Star, wenn du so willst, ohne Starallüren. Der wollte kein Star sein, wollte einfach nur Schauspieler sein. Und der Mann stand im Kopenhagener Telefonbuch mit Adresse, Straße, Hausnummer und Telefonnummer. Und dann fragt man nicht mehr, ja, waren die nahbar? Du konntest ins Telefonbuch gucken und sagen, jetzt rufe ich mal Ovis Proel an. Und so waren die nahbar, ganz normale Menschen, herzlich, offen für alles, also auch ohne Management oder so. Ne? Schauspieler haben ja oft Management, dann muss man sich erst an den die hatten ja kein Management. Also hast sie immer direkt kontaktiert und wenn du von einem mal irgendwie die Nummer nicht gefunden hast, die standen ja nicht alle im Telefonbuch, dann hat dir der eine gesagt, ach na klar, warte mal, ich rufe den mal an. Und dann riefen die sich gegenseitig an, sagte, hier ist so ein junger Mann aus Deutschland, der will dich interviewen. Ja, morgen um 11, ja, kannst du kommen. So, der wohnt da und da. So läuft das in Dänemark. Und dann kommst du da, die machen dir die Tür auf, komm rein.
Also nicht irgendwo im Filmstudio oder am Filmstudio, sondern nach Hause fährst du.
Ich war bei den allen zu Hause, bei Nebendarstellern. Man kennt vielleicht noch den Tankwart, den einen Tankwart aus dem Jütland-Film, der Egon nicht unter 2 Liter verkaufen will. Ne? Der sagt, erst ab 2 Liter. Und wo Egon dann sagt, das betrübt mich ungeheuer. Und dieser Tankwart hat ja auch, also Ernst Mayer hieß der Schauspieler, hat ja auch viele tolle Nebenrollen gespielt, wichtige Nebenrollen in vielen Olsenbandenfilmen. Und der hat mich zum Beispiel mal mit seiner Frau zum Essen eingeladen, da haben die extra für mich gekocht und der war schon fast erblindet. Das war also so am Ende seines Lebens, aber unglaublich herzliche Menschen. Die Ministerfrau aus dem 11. Film, die da so putzsüchtig ist mit den Wollfusseln und so, die habe ich angerufen, die sagt, oh, ja, ach was, du willst mich interviewen, komm mal vorbei, ich wohne da und da und dann haben wir uns für denselben Abend verabredet. Und dann war ich bei ihr, die auch völlig arglose Menschen. Bei einigen habe ich auch, weil ich die vorher telefonisch nicht erreicht habe, einfach so geklingelt. Es war nie ein Problem.
Einfach mit der Tür ins Haus.
Ja, 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 ja.
Da war er. Hallo, hier ist Frank aus Deutschland. Darf ich mal was fragen? Wie habt ihr euch unterhalten? Konnten die Deutsch, Englisch?
In den ersten Jahren Englisch und später dann natürlich Dänisch. Und
hast du extra wegen der Olsenbande ein bisschen Dänisch gelernt?
Ja, das war eine dänische Fernsehjournalistin, die hier in Berlin, wo ich zu der Zeit gewohnt habe, lebte und arbeitete als Korrespondentin. Und mit der hatte ich viel unternommen, weil die mich auch mal zur Olsenbande interviewt hatte. Und als ich dann erzählte, dass ich dann zu den Dreharbeiten im nächsten Jahr, also 98, eingeladen bin und so, da sagte die, aber da musst du Dänisch lernen. Ich sage, Ulla, das kann ich nie. Ich sage, ich habe ja die dänischen Versionen der Filme. Ich sage, ich habe da mal reingeguckt. Für mich klingt das nur, als würde man...
So. Eine schwere Sprache.
Ich sage, wie kann man sowas lernen? Das kannst du lernen. Geh in eine Schule, melde dich an. Und da habe ich mich in Berlin in so einer kleinen privaten Schule angemeldet und hatte dort genau 32 Unterrichtsstunden. Immer so mit 2, 3 anderen Leuten zusammen, bei einer echten Dänin, die Lehrerin war, und habe da so die Grundlagen erworben und alles andere war dann Learning by Doing und Lesen, Hören, einfach dahin fahren, versuchen zu sprechen, motiviert werden von diesen ganzen großartigen Leuten. Paul Bunga war vollkommen angetan, also der Kelt-Darsteller, der sagte, oh, bleib unbedingt dabei, das ist ja fantastisch, Frank, dass du Dänisch lernst und wie du schreibst, das ist ja schon so toll. Und da ist man natürlich motiviert, einfach weiterzumachen.
Das AE. Ne, das ist Gitte Henning. Ne? Ja. Ich dachte schon, du hast bei Gitte gelernt.
Oder noch eine kleine Geschichte, was die Nahbarkeit betrifft. Der Einzige, der sich in den ersten Jahren doch immer so ein bisschen bedeckt gehalten hatte, an dem man nicht so leicht rankam, war Morten Grunwald.
Also Benny.
Benny. Das hatte damit zu tun, dass er eigentlich mit dem Thema Olsenbande schon weitgehend abgeschlossen hatte. War ja dann auch viele Jahre nichts mehr. Er hatte ja ein eigenes Theater in Kopenhagen. Mhm. Und er war dann so ein ganz wichtiger Mann. Das haben die anderen natürlich so ein bisschen ironisch auch erzählt. Ja, ja, der Morten, er ist ganz, ganz wichtiger, hat immer einen Anzug an und sein Theater geht ihm über alles. Und er hat dann Beckett und alles inszeniert. Und Beckett war sein Lieblingsautor. Und da hat er sich ja wirklich viele Lorbeeren erworben als Theatermann. Und der wollte da erstmal nicht so sehr über die Olsenbande wieder reden. Aber so langsam ist er dann warm geworden. Und es gipfelte dann darin, dass ich mit meiner Frau und unserem kleinen Sohn, der zu der Zeit ein gutes Jahr alt war, nach Kopenhagen geflogen bin über Ostern. Und den Karfreitag waren wir eingeladen bei Morten Grunwald zu Hause im Norden von Kopenhagen. Und wir saßen da schon beim Frühstück, hatten so ganz opulent gedeckt, ganz liebevoll gemacht. Und meine Frau verstand nun kein Wort Dänisch. Ich habe mit ihm viel Dänisch gesprochen, habe ihr dann immer das so ein bisschen übersetzt. Und Lilly Weiding, die Ehefrau von Morten Grunwald, übrigens 10 Jahre älter, also sie war da schon so um die 90 oder fast 90, aber noch total fit. Das ist die, die in dem 6. Olsenband-Film Benny hinterher rennt. Herr Franzen, Uli! So, sie hat ganz hingebungsvoll mit meinem kleinen Sohn gespielt, hat ihm das ganze Haus gezeigt, hat auf der Treppe mit ihm gesessen, mit fast 90 Jahren, hat da so einen großen Ball geholt, damit meine Frau und ich in Ruhe am Frühstückstisch mit Morten uns unterhalten konnten. Und er hat uns dann das große Buch von Uwe Tellkamp, Der Turm, der gerade auf Dänisch erschienen war, gezeigt und war ganz angetan, hat gefragt, ob ich das Buch kenne. Also wir haben gar nicht so sehr über die Olsenbande gesprochen, aber da waren auch so viele private Momente bei den Leuten zu Hause. Das ist das für mich eigentlich Unvergessliche an der Zeit mit der Olsenbande, diese vielen persönlichen Begegnungen, diese vielen unerwarteten Begebenheiten, dieses völlig Baffsein über Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Ich dachte, ich bin ein Journalist und ich schreibe jetzt über die oder mache ein Interview mit denen oder spiele an dem Film mit. Nee, und die haben mir nicht nur ihre Tür, ihre private Tür, die haben mir ihr Herz geöffnet. Und das spricht dafür, was das für Menschen sind. Und das ist das für mich eigentlich Unvergessliche, wenn ich heute das Stichwort Olsenbande höre. Mein Lieblingswort auf Dänisch ist ja ukomplicere.
Das heißt
unkompliziert. Ja. Weil das alles auf den Punkt bringt, was ich mit den Dänen je erlebt habe. Es ist völlig unkompliziert, unbürokratisch. Du rufst irgendwo an, du sprichst jemanden direkt an, du lächelst ihn an und du kriegst so viel zurück. Und wenn du dich bemühst und sagst nur Goddag und wenn du dann noch sagst, jai elsker Egon Olsen, jai ha en plan, da freuen die sich, da sind die so dankbar, dass jemand, der einen deutschen Akzent hat, also hörbar aus Deutschland kommt, sich für sie interessiert, für ihr kleines Land, für ihre schönsten und wichtigsten Filme, da hat man schon alles die Miete drin.
Ja, dann hat man ihre Herzen erobert auch genau. Ein bisschen, ja?
Und noch eine Sache muss ich dir erzählen, weil die auch so toll war. In meinem Fanbuch, und zwar in der Zweitausgabe, wo dann der 14. Film drin ist, da erzähle ich ja am Ende so, wie es das alles kam, die Begegnung zur ersten Begegnung kam und dann zur letzten mit dem 14. Film und alles, was danach noch war. Da ist als allerletztes Foto in diesem Buch ein Bild von zwei jungen Leuten, 13 und 15 Jahre alt, die in der Mitte Egon Olsen unterhaken. Links und rechts stehen diese beiden jungen Leute. Und niemand weiß, wer diese beiden jungen Leute sind. Komischerweise hat mich das auch noch nie jemand gefragt. Da habe ich nur drunter geschrieben, junge Generation liebt Egon Olsen oder irgend sowas.
Das waren zwei dänische Jungs.
Nein, das waren meine Nichte und mein Neffe, die auch natürlich die Olsenbanden-Filme sehr gern gesehen haben. Ich habe, als die eben 13 und 15 Jahre alt waren, Schüler waren, in den Ferien, habe ich gesagt, wollen wir mal nach Dänemark fahren? Und da waren sie gleich Feuer und Flamme. Da sind wir erst nach Jütland zu den Bunkern, dann nach Kopenhagen. Aber was sie nicht wussten, das habe ich als Überraschung organisiert, dass wir eben zu Egon Olsen fahren. Ich hatte Ove angerufen, habe gesagt, du Ove, ich komme hier mit meiner Nichte und meinem Neffen, 13, 15 Jahre alt und die sind auch große Fans der Filme. Ich sage, können wir mal? Und das war ja schon, da war er schon sehr alt. Ich sage, wir wollen nicht lange stören, würden nur mal kurz vorbeikommen, mal ein Foto machen. Ja, kein Problem. Die wohnten zu der Zeit in Rheinland-Pfalz in einem Weindorf und ihre Mutter, meine Schwester, hat eine wunderschöne, tolle, hochwertige Flasche Wein von dort mitgegeben. Und die sollten die Kinder dann an Egon Olsen überreichen. Wir fuhren also dahin, nach Kastrup, direkt am Flughafen wohnte er ja. Ich sah, wisst ihr, wer in diesem Haus wohnt? Nee, ich sah, hier wohnt der Mann, der Egon Olsen gespielt hat. Ich sah, jetzt klingeln wir hier und auf einmal kommt Egon Olsen in den Vorbau und schließt die Tür auf und sagt, hallo, hallo und so, wie geht's auf Deutsch? So, na, wer seid ihr? So, die waren völlig perplex.
Überrollt.
So, ja, völlig überrollt. So, haben sie ihm die Flasche Wein gegeben mit zitternden Händen und haben ein Foto gemacht, wie er die Flasche Wein hält und dann noch natürlich ein Foto mit den beiden, also mit allen dreien auf dem Bild. Ist eine schöne Erinnerung. Und dann ist Folgendes passiert, als ich wieder zu Hause war, ein paar Tage später, klingelt doch tatsächlich auf einmal in Berlin mein Telefon. Ich gehe ran, das war noch nicht so mit den Anzeigen, dass man die Nummer sah. Und ich sage, ja, hallo? Und er, ja, der Ove Sprohl. Also hier ist Ove Sprohl. Frank. Und dann hat er auf Dänisch gesagt, er wollte sich für diese wunderbare Flasche Wein und den Besuch bedanken. Und das sind ja zwei sehr nette junge Leute. Und ich sage, Mensch, Ove. Ich sage, du rufst extra an, bedankst dich. Ich sage, wir haben dir zu danken, dass ich meiner Nichte und meinem Neffen so ein großes Erlebnis bereiten konnte, was die ihren Lebtag nicht vergessen werden. Ja, also so waren die.
Unbeschreiblich.
Unbeschreiblich, ja.
Tja, das sind schöne Erinnerungen, die bleiben.
Auf jeden Fall.
Ich bedanke mich bei Frank Eberlein und seinen Erinnerungen rund um die Olsenbande. Hm. Also vielen Dank, Frank. Und wie sagt man jetzt Tschüss auf Dänisch?
Farewell.
Farewell.
Oder Hi Hi.
Hi Hi.
Ja. Ich danke dir, Frank.
Von Frank zu Frank.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war der Podcast rund um die Olsenbande. Ich bin Frank-Michael Bauer. Danke, dass Sie rein und zugehört haben. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder eine Idee, wen ich mal ans Mikrofon für Sie holen soll, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts. Und ich darf Ihnen auch interessante Plaudereien mit interessanten Leuten empfehlen aus unserer Reihe der Sonntagsbrunch, zum Beispiel mit der Dresdner Schauspielerin Claudia Michielsen oder mit TV-Moderator Johannes B. Kerner. Licht ins Dunkel bringt unser Sachsen-Politik-Podcast jede Woche neu, jede Woche Politik verstehen. Und für die Kleinen, Klammer auf, auch die Großen hören gern zu, ich bin einer davon, Klammer zu, ist der Krümel-Podcast genau das Richtige. Abenteuer aus dem Hasenwald mit Hasenmädchen Grünäuglein, Wichtel Willi und Moderator Stefan.
Was ist denn nun los?
Krümel! So beginnt jeder Besuch bei den Dreien. Vielleicht hört ihr, hören sie bald auch mal zu.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.
Richtig gewaltig.
ARD.